Freunde, es ist wieder soweit. Triple Double mit Nico Baxman und Dre Vogt. Dre, schön, dass du da bist und Zeit hast. Wie geht es dir so im Spätsommer einer Regular Season oder Frühherbst?
Ich sag mal so, ich habe immer Zeit. Du warst letzte Woche nicht da. Das muss man meinen Leuten nochmal sagen. Du warst was wie in der Weltgeschichte unterwegs und haben was nicht geschafft. Also
ich bin busy, aber
nicht so busy.
Ich hab gedacht, ich fliege mal nach Abu Dhabi und NBA zu gucken, habe dann gemerkt, dass das ja gar nicht in der Zeit war, in der ich da war. Fail, nein, genau, beruflich hat es nicht funktioniert, deswegen gab es letzte Woche keine Folge. Mea culpa geht auf mich. Das heißt, wir haben heute doppelte geballte Kompetenz und wir haben ja eben schon ein bisschen gesprochen, auch bei dir ist der Stress da, denn es gibt große andere Themen rund um die NBA, die im Sommer noch ihre Schatten schon vorauswerfen. Wir sind jetzt aber in einer heißen Phase und es geht ja wirklich langsam um die Wurst. Es sind nur noch ein paar Spiele und wir wollen natürlich euch hier wieder da abholen und einen kleinen Insight für euch geben, damit ihr ein bisschen schnacken könnt. Diese und nächste Woche, was rund um die NBA los ist. Und da brauchen wir natürlich als erstes immer den allgemeinen Blick drauf. Was ist dir aufgefallen? Wo stehen wir gerade? In dem Wust aus Spielen, Ergebnissen, Schlägereien kommen wir noch zu. Aber was ist wichtig? Was müssen wir wissen?
Also zum einen, dass Oklahoma City im Westen mit 10 Spielen in Folge gewonnen, können noch 70 Spiele gewinnen. Dann müssen die letzten 7 gewinnen. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig so, wenn man weiß, man ist quasi schon durch, auch vielleicht dann relativ bald auch schon mit der besten Bilanz, dass man halt Heimvorteil hat, bis sogar in den Finals. Aber ja, das ist verrückt, was sie gerade spielen. Dann Boston, ne? Im Osten haben wir sie mit 9 Siegen in Folge. Da muss man sagen, das ist so ein bisschen, das war ein relativ leichter Spielplan zuletzt, aber trotzdem musste erstmal alles gewinnen. Das einzige Spiel, das sie verloren haben, also bevor der Streak angefangen hat, haben sie auch 5 Spiele in Folge gewonnen. Das einzige Spiel, das sie verloren haben, war gegen Oklahoma City. Also das sind zwei wirklich Teams, ich meine, ich will jetzt Cleveland hier nicht in die Pfanne hauen direkt zum Anfang, aber boah, also momentan würde ich schon klar sagen, das sind die beiden Top-Favoriten, die wir momentan sehen in der Liga. Da können wir uns drauf freuen, wenn es wirklich zu dem Duell kommt. Und Oklahoma City, ja, die haben einige auch gute Teams geschlagen. Und bei denen ist halt so krass, wenn man mal schaut, die haben die ganze Saison nur einmal 2 Spiele verloren. Das war direkt vor einem November. Sonst höchstens eine Niederlage. Und auch jetzt, ne, vor ihrem Streak ist mit 10 in Folge, haben sie 7 in Folge gewonnen. Die laufen schon wahnsinnig rund gerade. Ansonsten gab es heute Nacht direkt ein paar Sachen, die einfach wahnsinnig krass waren. Also die Bucks gegen die Suns. Seit 98 die höchste Feldwurfquote aufgelegt, 68,9%, also viel quasi alles. Kann man sagen, gut gegen die Suns. Die sind ja auch relativ charakterlos, auch jetzt gerade ohne Kevin Durant, der wahrscheinlich die ganze Woche noch raus ist mit der Knöchelgeschichte. Was natürlich von Nachteil ist, wenn du noch irgendwie in die Playoffs kommen willst. Dann hatten wir aber auch Steph Curry vergangene Nacht mit 52 Punkten gegen die Grizzlies. Letztes Mal, als die gespielt haben, gab es eine richtige Abreibung für Golden State. Curry meinte danach, nö, wusste ich gar nicht. Weiß ich nicht, wenn du 12 von 20 Dreier triffst, dann vielleicht wusstest du es schon. Und bei den Grizzlies, neuer Head Coach auf der Bank, Thomas Isalo kennt man vielleicht, war Trainer von Bonn, Trainer von Crailsheim, Trainer von Paris. Jetzt, nachdem Taylor Jenkins, der Head Coach, gefeuert wurde, ist er der neue Cheftrainer, erstmal interimsmäßig. Und das war das 15. Spiel von Steph Curry mit mindestens 50 Punkten in seiner Karriere. Das ist also schon mal an sich schon mal krass, aber wenn man dann die Liste sieht und man sieht, LeBron James hat 14, dann sieht man einfach, wie irre das ist bei Curry. Weil Curry macht es ja nicht mit Körperlichkeit, wie viele andere auf der Liste, sondern der macht es ja wirklich nur mit Skill. Absoluter Wahnsinn. Man hofft, dass wir noch eine Menge von sehen werden, aber die Junge ist ja auch schon ein bisschen älter. Aber vielleicht kriegt er noch Elgin Baylor, der sitzt direkt vor ihm mit 17, 50 Punkte spielen. Und last but not least heute Nacht, Nikola Jokic. Double Overtime, hat zwar verloren gegen die Timberwolves, aber Triple Double, bei ihm ist nichts Besonderes, aber es war der Triple Double mit der höchsten Punktzahl aller Zeiten. 61, 10 und 10. In 53 Minuten war auch die höchste Punktzahl, die ein Spieler dieses Jahr aufgelegt hat. Und da maut natürlich damit seinen großartigen MVP-Case, den er hat. Und jetzt, ja. Sag mal so, ich wusste letzte Woche schon nicht oder vorletzte Woche nicht, wen ich als VP nehme, ihn oder Shai Gilgeous-Alexander. Die Wahl wird gefühlt irgendwie jetzt selbst im Endspurt eher schwerer als leichter. Aber ja, da stehen wir ungefähr gerade.
Ich habe auch gesehen, kein großes Thema, nichts irgendwie PJ Tucker, Vertragsverlängerung. Es wirkt überall, also ich hoffe, dass meine Knicks damit eine Chance haben, aber Playoff Bracket, das gucken wir uns nicht an, sagt ja, dass es in der zweiten Runde wieder vorbei ist. Aber sie bereiten sich gerade alle vor, ne? Wird überall so quasi Frühjahrs, wie wir quasi es auf dem Balkon oder im Garten machen, die machen alle Frühjahrsputz bei sich, habe ich das Gefühl.
Ja, ich meine, die großen Geschichten sind natürlich alle schon längst vorbei, die Verstärkungen und sowas wie Tucker, da hat man jetzt halt geguckt, okay, binden wir den an uns, weil ich meine, das war ja so die Story bei den Knicks die ganze Saison, dass sie so einen Spieler irgendwie, ja, zu kurz sind, einfach weil auf Flügel da wenig kommt, aber PJ Tucker hat genau eine Partie jetzt gemacht, seit er da war, da 2 Minuten gespielt, also ich bin mal gespannt, ob es jetzt eher so, wie soll ich sagen, so eine Co-Trainer-Geschichte ist. Oder ob sie denken, naja, wir haben den jetzt Watte gepackt, der soll dann halt nur in den Playoffs spielen, dass er sich vorher nicht verletzt mit seinen 39 Jahren, keine Ahnung, ich bin gespannt, meine wird 40 am 5. Mai, also das ist ja auch noch in den Playoffs durchaus möglich, dass da die Knicks noch spielen, erwarten wir es aber, also ich glaube er wird relativ wenig beitragen, bin ich mir relativ sicher.
Lass uns aber mal in die Playoffs gucken, denn wir haben jetzt noch mit dieser noch 3 Sendungen, bevor dann Play-In losgeht. Ich würde sagen, das ist es, also das ist auch ein Freund von Spielereien, einfach mal einen Blick drauf werfen und mal gucken, wo die alle stehen. Wollen wir das mal machen? Es fühlt sich gerade und ich glaube, es manifestiert sich gerade, oder? Ne? Was ist so dein erster Blick auf Playoff Picture gerade?
Also was man natürlich schon sieht, dass oben, sage ich mal, ist durch. Ich meine, Cleveland, da müsste jetzt schon irgendwas eklatant Schlechtes passieren, wenn die nicht Erster im Osten sind. Von daher, das glaube ich nicht, dass das noch kommt. So heißt Boston noch ist, aber die sind 4 Siege dahinter. Ich glaube, auch die werden vielleicht am Ende so ein bisschen den Gang rausnehmen. Also ich denke, 1 und 2 ist klar im Osten. Im Westen ist Oklahoma City eh schon klar. Die haben 14 Siege mehr als Houston. Die sind auch durch. Aber danach wird es halt so ein bisschen interessant. Ne? Also im Osten ist es so, Platz 2, wie gesagt, Boston, 3, Knicks, denke ich, sind auch fest. Aber dann hast du halt Indiana, Detroit und Milwaukee, die kämpfen jetzt darum, wer kriegt den 4. Platz und damit noch Heimrecht in der 1. Runde. Und dann kann man sich ausgucken, ob man irgendwie vielleicht lieber 5. oder 6. wird. Das werden wir mal sehen am Ende. Dann haben wir die Play-In-Teams. Die stehen für meine Begriffe auch fest. Orlando, Atlanta, Miami und Chicago. Da schangelt sich nur noch ein bisschen aus, wer dann halt Heimvorteil hat in den diversen Partien. Im Westen aber, boah.
Das, kurze Nachfrage, Maus, ja. Da muss ich hinterher. Was würdest du sagen? Jetzt wird es für mich ernst. Und ich muss jetzt alles darauf vorbereiten. Im Moment wäre es Knicks 3 gegen Bucks auf 6. Aus deinem Blickwinkel hättest du für mich als dein Freund lieber die Pistons, die Pacers oder die Bucks in dieser 1. Runde?
Ich glaube, ich würde immer die Pistons wählen, nicht weil ich denke, dass sie jetzt ultimativ die schlechteste von den 3 Mannschaften sind, sondern eher, weil die einfach relativ wenig Playoff-Erfahrung haben bei ihren wichtigsten Spielern. Das ist bei Indiana und Milwaukee natürlich etwas anderes. Klar, Cade Cunningham spielt dieses Jahr überragend, aber wie gesagt, der hat das noch nicht gesehen. Ein paar andere auch nicht. Von daher würde ich wahrscheinlich sagen, Detroit würde den Knicks am ehesten liegen. Mein Indiana vergangenes Jahr hatten sie schon ihre Erfahrung gemacht. Giannis und eventuell Dame Lillard, ich weiß nicht genau, ob das wirklich realistisch ist, wer zurückkommt, aber ich glaube, die will es wahrscheinlich in New York eher nicht sehen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das ist genau das gleiche Bauchgefühl, habe ich auch. Deswegen mein heimlicher Blick darauf, dass Bucks noch Pistons einholen zumindest. Und der Rest ist relativ deutlich, sehe ich auch. Aber wie du schon gesagt hast, im Westen ist noch Feuer drin, ne?
Ja, eigentlich, ich meine, wenn wir sehen, Platz 2, 49 Siege Houston. Dann hast du Denver 47, Lakers 46, Golden State, Memphis, Minnesota alle 44, die Clippers 43. Und dann hast du unten um die letzten 2 Play-in-Plätze, Dallas mit 37, Sacramento mit 36, Phoenix mit 35. Man könnte sogar irgendwie spekulieren mit Portland mit 33, aber ich denke mal, die haben da auch keine Lust drauf. Von daher, unten ist noch ein krasses Rennen, wie gesagt, um Platz 10. Dann hast du, wie gesagt, dieses krasse Rennen überhaupt irgendwie das Play-In zu verhindern. Man muss momentan bei Minnesota und die Clippers wären im ersten Play-In-Game. Die Grizzlies aber jetzt mit 4 Niederlagen in Folge, kriegen die jetzt die Kurve. Golden State ist auch noch mitten im Mix, kann aber auch noch vielleicht die Lakers packen. Die Lakers könnten aber auch noch auf Platz 3 oder Platz 2 kommen. Also es ist wahnsinnig eng beieinander. Und im Westen sowieso. Also ich meine, je nachdem, was da passiert. Gehen wir mal davon aus, dass die ersten 8 jetzt so auch in die Playoffs kommen, egal in welcher Konstellation. Oder wir haben keinen Dallas, keinen Sacramento und keinen Phoenix, weil, glaube ich, die alle nicht wirklich wettbewerbsfähig wären in so einer, in einer Serie. Alter, da können wir uns von 1 bis 8 können wir wild durchwürfeln. Das sind alles geile Serien auf dem Papier. Und darauf kann man sich dann wirklich echt extrem freuen. Und vor allem, weil ja auch alle jetzt Vollgas geben müssen bis zur Ziellinie. Boah, das wird nice. Also ich glaube, gerade im Westen, sag hinter Oklahoma City kann irgendwie gefühlt jeder jeden schlagen. Das wird, glaube ich, auch eine echt sehr, sehr geile erste Runde in den Playoffs. Aber da können wir ja in 2 Wochen noch drüber sprechen.
Ja, wollte ich sagen. Wir werden nächste Woche nochmal einen Blick drauf werfen und dann, wenn der Terminkalender es dieses Mal hergibt, ich habe das mir schon notiert, direkt am ersten Play-In-Spieltag werden wir auch noch eine Folge machen können, um dann darauf zu gucken. Stichwort Feuer, Stichwort Energie. Ich bin ein bisschen überrascht worden davon, dass ich nicht mehr gedacht habe, dass das passiert. Aber Massenkeilerei in Minnesota. Ihr werdet das wahrscheinlich Social Media seitig mitbekommen haben, wenn ihr NBA-Fan seid. Aber vielleicht, Dre, hol uns mal kurz ab. Was war da passiert? Und wenn ich schon dich hier an meiner Seite habe, könntest du mir diese Keilerei einordnen, so ins Ranking der besten Keilereien oder vielleicht der größten, der schlimmsten, nennt es, wie ihr es da draußen wollt, in der NBA-Geschichte?
Ach, das ist ein bisschen schwierig. Wo fange ich jetzt an? Fangen wir erstmal damit an, dass es keine Schlägerei war, wie in der deutschen Presse oder Medienlandschaft drauf und runter irgendwie reported wurde. Weil was war passiert? Es gab einige kleinere Nicklichkeiten, die dazu geführt haben, dass dann am Ende es einen Foul gab an Naz Reid, mein Center von Minnesota, von Ron Holland, dem Rookie. Auch jetzt relativ unmotiviertes Foul, aber eigentlich handelsüblich. Aber da sich vorher schon ein paar Sachen hochgeschaukelt hatten, ist dann Dante DiVincenzo hin, hat so ein bisschen gesagt, was soll das? Dann kam Isaiah Stewart von Detroit dazu, der ist immer ready, der ist immer ready to rumble. Naja, und dann gab es unten an der Baseline eine relativ wilde Schubserei, die dazu geführt hat, dass, ich glaube, es waren Holland und DiVincenzo halt in die erste Zuschauerreihe quasi, oder in die zweite Zuschauerreihe geflogen sind. Wo man sich ja, also das, aber das Schlimmste an der Sache war, dass man sich Besorgen um die Fans gemacht hat und dass ein paar Kinder auch saßen und so. Aber mir fehlt wirklich jegliches Verständnis, wie man, wenn man zum einen der deutschen Sprache mächtig ist und weiß, was Worte bedeuten, und zum anderen Augen hat und diese Szene gesehen hat, hoffentlich die Kollegen, die das so geschrieben haben, wie man dann von einer Massenschlägerei sprechen kann, wenn de facto, also wenn man großzügig ist, gab es eine Ausholbewegung, die eventuell in einem Schlag geendet wäre, wenn das passiert wäre. Aber es ist aber nicht passiert. Also ich frage mich wirklich, was viele Kollegen da eigentlich auf den Augen haben, wenn sie solche Headlines dann schreiben. Ich weiß nicht, worum es geht, dass man Leute reinzieht in den Artikel, aber da kann man auch auf diese Clickbait-Anzeigen unter den Artikeln oft klicken. Die sind ja genauso gottlos und ehrenlos wie so eine Headline. Also das war gar keine Schlägerei. Die NBA hat danach auch quasi reagiert natürlich, gucken sie das durch an, es wurden Leute rausgeschmissen, glaube ich, 12 technische Fouls. War schon mal ein Hinweis darauf sein könnte, dass es keinen Schlag gab. Denn du fliegst nicht raus im technischen Foul, wenn du jemand geschlagen hast, sondern das ist dann Flagrant 2. Von daher, es wurden, glaube ich, 7 Spieler rausgegangen, 2 Trainer, eben auch Bickerstaff und Prigioni. Es gab im Nachklapp auch natürlich Sperren und die NBA, wenn wirklich punches thrown worden. Also wenn jemand schlägt, dann gibt es ja auch langfristige Sperren. Wenn ich erinnere an den Malice at the Palace, da war auch Detroit dabei, das war natürlich dann auch in Detroit, nicht in Minnesota, da gab es ja 25 Spielesperren, ganze Saisonsperre etc. Das war eine Schlägerei. Das hier war gar nichts. Und das sieht man auch ganz klar bei den Strafen, die es dann gab. Und zwar hat Isaiah Stewart 2 Spiele wurde jetzt gesperrt, Marcus Sass und Ron Holland jeweils 1 und DiVincenzo und Reed auch jeweils 1 Spiel. Also da sieht man auch schon, dass es halt keine Massenschlägerei war, aber gar nichts. Also in jeder Wald- und Wiesendisco in Deutschland siehst du am Wochenende mehr Rangelei als an dem Tag da in Minnesota. Und das, ich sag wie es ist, es kotzt mich einfach an, dass wir selbst auch schon jetzt bei seriösen Medien so weit sind, dass wir uns auf sowas wie stürzen müssen. Und dass man das in der FAZ dann auch online liest oder in der Süddeutschen oder so. Na klar, dass irgendeiner von der DPA oder vom SID so geschrieben, aber einfach das so unreflektiert herauszukotzen ins eigene Web, das ist einfach, es ist ekelhaft. Ich meine, das, weißt du, wenn das irgendein Influencer macht und sagt, oh krass, wir haben die eskaliert und guck mal hier und guck mal da, whatever, aber doch nicht mit einer gewissen Verantwortung ausgestattete Journalisten. Aber ich bin auch noch Einordnung schuldig.
Wenn genau, ich will da einmal kurz hinterhergehen. Ich will, ja. weil das ist, es war mir klar, dass du so reagierst irgendwie, ehrlich. Weil es ist ja schon, ein bisschen Rumble und so, die schubsen sich so ein bisschen, aber du bist ja, also das wissen wir ja alle, kein Freund von Clickbaiting und von solchen
Ich bin ein fucking Freund von der Wahrheit. Ich bin Freund von der Wahrheit. Das war keine Schlägerei. Ich meine, wie gesagt, muss ich mir jetzt erstmal, habe ich einen falschen Duden zu Hause, dass ich nicht mehr weiß, was Schlägerei ist. Das ist ja unfassbar.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, du könntest nämlich jetzt Geschichten rausholen, was in Wolfsburg auf dem Freiplatz wirklich eine Schlägerei gewesen ist. Die man
ja, und da kam die Messer aus der Tasche früher. So war es nämlich. Nein, das ist das nicht, aber ich sagte, wie es ist. Also, wenn du es einordnest, dieses Gerangel da jetzt in, was weiß ich, in die größten NBA-Fights oder so, Alter, da landet das Ding aber ganz, ganz weit hinten. Ich war im Madison Square Garden damals als Carmelo Anthony. Wen wäre da nochmal geschlagen? Einen von den Denver Nuggets da, was von Ronaldo Borgman oder so, was dann so gemoonwalked ist, zurück bis zur Mittellinie. Da wurde einem schon so ein bisschen anders, das muss ich ganz klar sagen, weil eben dann auch, das war ja nur eine Ohrfeige im Endeffekt, und dann ging es ein bisschen los. Aber das Ding hier, das war einfach absolut gar nichts. Der Amerikaner sagt, ein großer Nothing-Burger. Aber ja, daran scheint sich ja der ein oder andere dann doch satt zu essen in Deutschland.
Ja gut, aber heißt ja andersherum im Ranking auch wahrscheinlich weit unten. Was und es geht mir jetzt auch nicht ums, also ich nehme das ja alles mit dem Augenzwinkern und ich finde das auch alles nicht so dramatisch. Die haben sich da geschubst. Und es gibt ja auch schon wunderbare Reportagen, Untold Story über wirkliche Keilereien, die Karrieren ja fast ein bisschen zerstört haben. So, findet so ja in keinem Ranking statt, aber hast du so für dich noch in Erinnerung, wo es mal so richtig geknallt hat, was es auch für dich auch in Anführungsstrichen fast unangenehm gemacht hat?
Na klar, Madison
the Palace. Mehr darüber auf?
Madison the Palace als wirklich Fans, also wer es nicht vor Augen hat, also damals war es ja so, Detroit spielt gegen Indiana und Ron Artest hieß er damals ja noch, wird gefoult von Ben Wallace und liegt dann so auf dem Anschreibetisch. Und dann schmeißt ein Fan Bier auf ihn, trifft ihn auch noch, was ja schwer genug ist. Und Ron Artest dreht sich um, guckt, denkt, er hat den Typen ausfindig gemacht, sprintet rein auf die Tribüne und haut ihm aufs Maul. Das war halt ein Falsche, aber ist ja egal. Und dann geht's halt los. Dann gehen die Pacers mit in die, also andere Spieler gehen mit auf die Tribüne und schlagen Fans. Die Pistons kommen mit rein. Fans laufen aufs Feld, es fliegen Stühle etc. Das war wirklich krass, wo man dachte, oh Gott, was macht das mit der Liga? Das war wirklich ein absoluter Tiefpunkt. Es gibt natürlich auch Schlägereien. Also die bekannteste Punch ist ja der von Kermit Washington gegen Rudy Tomjanovic in 70er Jahren, als es noch gang und gäbe war, so Eishockey-mäßig, dass es da, dass man die Stars beschützt hat und so. Und damals hat Kermit Washington, ein Spieler der Lakers damals, ja klar, hat aus dem Augenwinkel eben Rudy Tomjanovic auf sich zulaufen sehen und hat sich umgedreht und den einfach, sagt ich, aus vollem Lauf hat er ihm einfach die Faust durchs Gesicht gezogen und der wäre an dem Tag, man kennt ihn noch als Trainer, der Houston Rockets als Meistertrainer, deswegen weiß man, er ist nicht gestorben, aber es war relativ knapp an dem Tag, weil er dann gesagt, Gehirnflüssigkeit eben auch und er durch die Nase rauslief und so. Und wenn das nicht direkt im Krankenhaus gewesen wäre, wäre es vielleicht auch vorbei gewesen. Also das ist in Schlägereien. Wahnsinn. Das sind Sachen, wo einfach Gott sei Dank die Liga auch reagiert hat und gesagt, hey, das wollen wir alles nicht mehr sehen und drakonische Strafen eingeführt hat, weil in den 70ern, 80ern, ich will nicht sagen, da gab es jeden Tag eine Beulerei, aber da gab es halt eine Menge mehr. Auf YouTube gibt es ja gerne noch Videos, die das immer noch so ein bisschen illustrieren. Aber sagt, dass wir das gestern gesehen haben, das kommt überhaupt null dem nahe.
Ja, es ist in Ordnung. Ich entschuldige mich auch dafür, dass ich es als Thema mit auf die Liste gesetzt habe. Und es hat ja auch so schon dann auch einen negativen Konnektion, die ja vielleicht auch nicht richtig ist. Ne? Wir sollten uns an positiven Dingen erfreuen. Und da ist ja neben der NBA ein Thema, das für mich so ein bisschen aufgekommen ist. Dass ich kurz einmal mit dir besprechen möchte, denn March Madness ist am Start, immer noch. Und ich habe an deinem Tippspiel mit teilgenommen und ich habe gesehen, ich bin auf Platz 2.648.000 oder irgendwie sowas. Das heißt, ich bin nicht besonders gut. Kannst du mir erzählen, wie da gerade die Lage ist? Wahrscheinlich erstmal sportlich sinnvoll, ne? Wo stehen wir da? Wird's jetzt nochmal spannend?
Ja, hoffen wir es, weil das war jetzt nicht immer spannend. Gucke ich gerade Platz 12.175.377, weil sich mein Bracket schon sehr, sehr früh verabschiedet hat. Und von den Final Four Teams habe ich genau, wenn ich es richtig sehe, gar keins. Warte mal. Houston habe ich auf jeden Fall dabei. Und Houston habe ich dabei. Naja, immerhin, 1 von 4 ist auch nicht schlecht. Also das Problem ist einfach dieses Jahr bei dem Tournament, es gab jetzt halt nicht die großen Überraschungen. Es gab ein paar, sicherlich, aber das davon lebt ja eigentlich die March Madness, dass man diese Cinderellas, nennen das die Amerikaner, hat, also Teams, kleinere Unis, die überraschen eben nicht nur auf sich in Runde 1, sondern auch wie mal einen Run starten bis ins Achtelfinale zum Beispiel, vielleicht auch mal ins Viertelfinale. Das gab es jetzt so im Endeffekt nicht. Und wir haben ein Ergebnis jetzt, diese Final Four, dass wir alle 4 an Nummer 1 gesetzten Teams, es gibt ja 4 Regionen, und da wird ja dann wie so ein Tennisturnier von 1 bis 16 durchgesetzt. Alle 4 Teams, die an Nummer 1 gesetzt haben, waren, sind jetzt dabei. So, also Auburn und Florida spielen gegeneinander und Duke spielt gegen Houston. Von daher haben sich zumindest in dem Fall die 4 Favoriten eben auch immer durchgesetzt, und der Amerikaner sagt dazu, das war Chalk. So, ne? Also das war einfach so, wie man es erwarten konnte. Jetzt darf man gespannt sein. Ich meine, jetzt hat man natürlich 4 Favoriten. Jetzt kann man sagen, ja gut, super, dann ist es doch wahrscheinlich auch mega spannend. Jetzt nicht, weil man denkt, dass es irgendeine Überraschung gibt. Das gibt es in der Final Four eh relativ selten. Sondern eben eher, weil man sagt, okay, jetzt haben wir da halt die besten Teams und die besten Spieler. Und der Cooper Flagg, den hatten wir, glaube ich, vorletzte Woche hier als Player of the Week, ist natürlich mit dabei bei Duke. Nicht mehr mit dabei, leider Christian Anderson, ein deutscher Jugendnationalspieler, der mit Texas Tech dann ausgeschieden ist gegen Florida. Auch echt ein bisschen herzzerreißend, so kurz vor Schluss, weil leider selber auch nicht gut drauf war, glaube ich, nur 4 Punkte gemacht. In der Runde vorher waren es noch 22. Aber das ist ein junger Mann, dem sicherlich auch die Zukunft gehört. Nee, können wir uns zwar freuen. Ich meine, Final Four, es ist irgendwie immer geil, weil es eben dieses Format hat, ne? One and done. Es ist keine Best-of-Seven-Serie, kann alles passieren. Nur es fehlt so ein bisschen jetzt diese Außenseiter-Geschichte. Aber wenn wir dafür jetzt einfach tollen Basketball sehen und Hauptsache knappe Spiele, dann ist es eigentlich auch wahrscheinlich egal, ob wir da jetzt Teams dabei haben, mit denen keiner gerechnet hat.
Ich glaube, ich habe 3 von 4. Ich bin aber auf Platz 7 Millionen irgendetwas. Meine eigentliche Freude hatte ich aber an der McNeese. Und vor allen Dingen an Amir Khan. Hast du das mitgeschnitten? Und seine Einläufe und seine Erfolge dabei, dass der Teammanager, ein kleiner Dude mit Brille, immer vor diesem Team mit seiner riesen Boombox vor der Brust reingelaufen ist und immer irgendwelche 2018er Trap House Rap Songs aus voller Inbrunst mitgerappt hat und sie dadurch ja auch Clemson dann in der ersten Runde rausgeschmissen haben, in der zweiten war dann schon vorbei. Aber er ja 12 NIL-Deals, wo ich noch vorher nicht genau wusste, was das war, angeboten bekommen hat. Also das ist schon so ein bisschen diese kleine Cinderella-Geschichte, die aber nicht on-court, sondern off-court stattgefunden hat.
Ja, NIL-Deals, muss man erklären, das sind da quasi einfach Werbedeals. Ne, einfach Sponsoring-Anfragen jetzt bekommen. Ja, schöne Geschichte auf jeden Fall. Aber wie schon gesagt, das war halt im ersten Runde gegen Clemson und dann war er vorbei gegen Purdue. Aber das ist auch jetzt die neue Welt, ne? Nicht nur die Spieler können augenscheinlich Geld verdienen, sondern eben auch die Betreuer.
Und in Retalk, durch seine Videos und seine Einläufe quasi mit dem Team sind 2 neue Songs in meiner privaten Playlist gelandet. Aber das nur am Rande. Ist also immer interessant. Ich feiere mich einfach dafür, dass ich 5 Millionen Plätze vor dir bin beim NCAA. Und ich habe es wirklich einfach nur random aus Spaß und Augenzwinkern gemacht. Da sind wir wieder bei der Expertenregel. Aber ich vertraue auch bei anderen Dingen auf jeden Fall auf dich. Und das ist unter anderem der Player of the Week. Und damit schließen wir natürlich, oder vorschließen wir immer. Wer ist es?
Ja, das ist ein bisschen jetzt Eigennutz, aber für mich ist es Isaiah Hartenstein. Ich hatte ja am Freitag, ich mache freitags in der Regel so meinen Live-Fragen-Stream und dann war aber klar, an dem Freitag telefoniere ich mich zusammen mit Isaiah. Haben wir auch gemacht und wir hatten uns in New York getroffen, wann war ich denn da? Februar, glaube ich, ne? Und da haben wir nur so ein bisschen off the record gesprochen, gesagt, ey, lass doch mal was machen. Und dann meinte er, ja, schreib mir einfach mal, wann es bei dir passt, dann gucken wir, finden wir einen Termin. Und die witzige Hintergrundstory ist, dass ich ihn 15 oder 16 war, war er beim Basketball Without Borders Camp, wo die NBA jedes Jahr so die größten Talente mehr oder weniger einlädt, um sich die mal anzugucken. Im Rahmen des All-Star-Weekends haben die dann so eine Camp, wo dann auch NBA-Coaches so dabei sind und viele Scouts hinkommen. Damals war er auch mit dabei, mit einem anderen Deutschen, Richard Freudenberg. Und Freudenberg war einfach dabei, so ein bisschen als, ne, was man auch einen zweiten Deutschen dabei hat, mehr oder weniger gutes Talent, aber war jetzt nicht unbedingt auf dem NBA-Radar. Vielleicht bei Hartenstein war es aber ganz anders. Das war einer der Top-Talente dort. Und der damals wie im Erzähler, auch eine Verletzung gehabt und einfach ein schlimmes Camp gespielt und war dann auch nicht im Camp-Team. Freudenberg war dabei und ich wollte eigentlich mit beiden am Ende so ein Interview machen oder Podcast und dann hat Hartenstein auch gesagt, nee, ich habe keine Lust zu reden und so. Und das war immer so jetzt über die Jahre das Einzige, was ich mit ihm so als Austausch hatte. Und dann haben wir jetzt, aber wie gesagt, uns in New York kurz getroffen und jetzt drüber gesprochen und haben einfach ein total cooles Interview gemacht. Und Hartenstein war ja gerade arg in der Kritik, weil er angeblich gesagt hatte, Olympia spiele ich auf jeden Fall. Aber ansonsten muss ich gucken.
Gray. Vorsicht, dünnes Eis für dich. Ich sag's, wie es ist. Es gibt Erfahrungswerte, die sagen, du solltest dich nicht in die Geschehnisse rund um eine Nationalmannschaft und in Nominierungen von Teams einmischen. Ich sag's nur als Freund.
Du sagst als Freund, aber genau diesmal habe ich ja die andere Rolle gespielt, dass er wurde jetzt zitiert von einer deutschen Presseagentur, sagt, ja, Olympia auf jeden Fall, sonst muss ich mal gucken, was mein Körper sagt. Da dachte ich mir schon so, weiß ich nicht, das deckt sich nicht mit dem, was er auch bei meinem Kollegen Dean Wall auch schon mal gesagt hat, letztes Jahr. Und da haben wir darüber gesprochen und es gab eine gewisse Kontroverse, weil Per Günther, ich schätze, mittlerweile der Kollege und auch eine absolute Legende, hat ja im Podcast von Magenta gesagt, naja, also ob wir diese Rosinenpickerei als DBB zulassen wollen, dass Spieler jetzt sich aussuchen können, bei welchem Turnier sie dabei sind und wo nicht, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und das hat natürlich dann wirklich auch ne, aus der Sache nochmal also richtig viel gemacht, weil natürlich dann, dass sich Kommentare gesammelt haben, ey, was denkt sich denn der Hartenstein und so. Und das wollte Per auch gar nicht. Und Per hatte auch nur dieses Zitat quasi reingespielt bekommen in dem Podcast. Dem Artikel, das wohl in der Süddeutschen auch darüber stand aber noch viel mehr, also dass er eigentlich meinte, ne, und das konnte man auch ein bisschen rausnehmen, dass er eigentlich gesagt hat, naja, also wenn ich fit bin, spiele ich, ne, und natürlich Olympia wäre ich auf jeden Fall dabei, wenn es irgendwie geht. Und das habe ich mit ihm zum Beispiel klarstellen können, dass er gesagt hat, hey, es geht immer um meinen Körper. Ne? Also, NBA ist Nummer eins, das ist mein Lebensunterhalt, aber sobald, wenn ich fit bin und ich kann, dann spiele ich auch. Und ich will auch EM spielen, ne? Ich will auch Olympia spielen. Das war schön, dass er das klargestellt hat. Und dann muss ich sagen, ist es bei sehr harten Stellen so, dass viele denen, wenn sie ihn so ein bisschen sprechen hören, denken immer so, oh, ja, komisch, der redet zu langsam, ne, das stockt so ein bisschen. Aber das liegt eben daran, dass der Junge eben schon seit Ewigkeiten in den USA lebt. Und du kennst das sicherlich auch. Und wenn man, selbst wenn man Deutscher ist, man lebt lange in den USA, dass man manchmal ein bisschen braucht, bis man die Wörter findet und so, das ist ja auch klar. Und das Coole war, aber wir hatten dann halt jetzt so, ja, eine Dreiviertelstunde, glaube ich, gequatscht. Und man merkt, es fiel ihm dann leichter, die Worte zu finden. Und wir haben einfach auch ein paar Themen angeschnitten, die so oft nicht zur Sprache kommen. Also, zum Beispiel, dass er auch irgendwie so sich für die Stoik, für diese Philosophie interessiert, auch dann auch die gleichen Bücher gelesen wie ich, was irgendwie ganz spannend war. Dann haben wir echt auch über die Thunder gesprochen, inwiefern dieser Team Spirit denn was Besonderes ist. Und auch vorher bei den Knicks was Besonderes war. Hat auch einfach super ehrliche Aussagen getroffen, hat über Shai Gilgeous-Alexander gesprochen. Also fand ich, wie gesagt, ein super cooler Talk, hat sich einfach am Freitag Zeit genommen. Insgesamt war es dann also eine Stunde ungefähr. Von daher ist es mein persönlicher Player of the Week und wir hatten ihn ja auch noch nicht. Und klar, können wir noch nehmen, wenn sie vielleicht Meister werden. Aber der Junge ist einfach eine geile Entwicklung, hat auch viel darüber gesprochen, wie gesagt, wie er sich entwickelt hat und wie er sich durchgebissen hat. Von daher ist es mein Player of the Week diese Woche.
Ja, ey, guter Pick. Ich logischerweise habe ja die Grundsympathie alleine dadurch, dass er aus unseren Landen kommt und dann auch noch bei den New York Knicks gespielt hat und dann da auch noch eine immer stärkere Rolle gespielt hat über die Zeit, was mich ja unheimlich glücklich gemacht hat. Ist einfach so. Wenn man das Fan von einem Team ist und dann sieht man wieder auf einmal immer mehr noch dazu kommt. Hat er was über den Knicks erzählt, was ich wissen muss? Also ist da gutes Blut oder muss ich ihn jetzt auf die
Nee, alles gut. Also ich habe ja gefragt, was ich meine dazu. Weil viele denken ja immer so, hey, NBA, wenn du da spielst, ist ja immer irgendwie alles geil und so. Und dann meine ich immer so, hey, ihr habt natürlich jetzt bei den Thunder so eine krasse Teamchemie und die war ja vorher in New York auch so. Und das ist so nicht selbstverständlich. Und dann sagt er halt so, ja, das habe ich auch rausgekoppelt als real bei mir auf Instagram. Und so meinte, nee, ich hatte halt zwei tolle Situationen, jetzt erst in New York und jetzt hier. Und das war halt real. Und ne, das ist halt auch nicht fake. Und ne, ich denke, also dass die sind auf jeden Fall im Guten auseinandergegangen. War eine Business Decision und ich will nicht sagen, hat sich für beide ausgezahlt, aber auf jeden Fall sind ja beide Teams auch gut unterwegs.
Tut mir trotzdem weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen, der hätte ich gerne noch da behalten, so. Auch mit dem Gefühl, dass. Aber ja, das machen wir vielleicht dann, vielleicht kommt der Engel zurück. Vielleicht ist auch egal. Oder vielleicht freue ich mich dafür für ihn auf den Player von auf der anderen Seite. Letzte Sache, wie immer, Programmhinweise. Was sollten wir gucken? Was ist wichtig diese Woche? Wo müssen wir hin?
Kannst du dich am Sonntag direkt freuen über sehr Hartenstein eventuell, denn da spielen sie um 21.30 Uhr gegen die Lakers. Also auch ein Spiel, was jetzt nicht ganz so unwichtig ist, für die Lakers nicht, aber auch für die Thunder, um mal zu gucken, hey, ne, das ist ein Team, die Lakers, ne, natürlich unterwegs mit Doncic, mit James und auch mit Austin Reeves. Und das, die brauchen jeden Sieg. Das ist für die quasi schon Playoffs mehr oder weniger. Und die Thunder, das hat auch Isaiah gesagt, also es macht keinen Sinn, jetzt irgendwie den Gang rauszunehmen, sonst kriegst du nicht wieder rein dann vor den Playoffs. Von daher, also 21:30, so ein Spitzenspiel, das wird schon geil. Ich darf sogar kommentieren auf der Zone, von daher, wenn das für den einen oder anderen Grund ist, einzuschalten, super. Ansonsten gibt es das wie auch im League Pass.
Wenn das nicht Grund genug ist und damit auch nochmal mehr Gründe gesammelt, damit wir uns nächste Woche wieder zusammensetzen. Fest versprochen, nächste Woche neue Folge. Das war's diese Woche mit Triple Double. Danke Dre und euch. Viel Spaß beim NBA gucken. Langsam wird's heiß. Bis nächste Woche.